Deutschlandfunk Kultur heute.
Vogelschiss und Schuldkult, das sind zwei Begriffe, die von Rechtsextremen benutzt werden, um die Erinnerung an nationalsozialistische Verbrechen und den Holocaust mindestens zu relativieren. Der Deutschlandfunk und Deutschlandfunk Kultur haben zu den Angriffen auf die Erinnerungskultur von rechts heute eine große Recherche vorgestellt. Wir sprechen gleich über die Reaktionen darauf. Außerdem geht es um das Festival Tanz im August und Museen, die mit dem Etikett Instagrammable werben. Ich bin Anja Reinhardt, herzlich willkommen zu Kultur heute. Und jetzt eine kleine Warnung. Sie werden das Wort Beetlejuice in den nächsten 5 Minuten sehr oft hören. Denn so hieß der titelgebende Geist in der Horrorkomödie von 1988, angelehnt an den Stern Betelgeuse, der im Englischen Beetlejuice ausgesprochen wird. Der Film war der erste ganz große Erfolg für den US-amerikanischen Regisseur Tim Burton. Die Fortsetzung Beetlejuice, Beetlejuice hat nun die Filmfestspiele in Venedig eröffnet, gestern Abend. Die zweifache Nennung des Namens ist keine nette Spielerei, sondern der Verweis darauf, dass, wenn der Name Beetlejuice dreimal genannt wird, der Horrorclown tatsächlich erscheint.
Beetlejuice, Beetlejuice, Beetlejuice! Du musst mir helfen, meine Tochter zu retten. Aber woher weiß ich, dass du dein Wort halten wirst?
Ich wäre bei der Seele meiner toten Mutter.
Ja, wer da gerufen hat, das ist Lydia, gespielt von Winona Ryder, im ersten Teil noch die Tochter, jetzt selbst Mutter von Astrid. Das Verhältnis der beiden ist eher angespannt.
Meine Mutter ist hier aufgewachsen, in diesem alten Haus auf dem Hügel.
Was, in dem Geisterhaus? Ist deine Mutter Lydia Dietz?
Unglücklicherweise, ja.
Sie ist eine Legende.
Unser Filmkritiker Rüdiger Suessland ist in Venedig und hat den Film gestern gesehen. Herr Suessland, der Film läuft ja außer Konkurrenz. War er trotzdem ein würdiger Eröffnungsfilm?
Ja, unbedingt, denn er hat Spaß gemacht und es war ein Film, der, wenn man so möchte, für alle ein bisschen was ist. Jetzt nicht nur für die besonders an Filmkunst interessierten Kritiker und Branchenangehörigen, sondern auch für diese ganzen Politiker und Repräsentanten verschiedener Verbände, Lobbys, Teile in der Gesellschaft, die bei so einem Eröffnungsevent ja immer dabei sind. Es geht schon um Event, sowieso in Venedig. Das ist eine tolle Bühne, um alles, was das Kino ist, aufzuführen. Und Tim Burton ist ja ein Regisseur, ein ernsthafter Autorenfilmer schon, aber gleichzeitig ein Regisseur, der wirklich so Jahrmarktkino macht. Und da gehört dieser Film auch wirklich dazu. Das ist ein bisschen wie eine Fahrt durch die Geisterbahn, wobei das ja nicht nur Horror ist, sondern auch eine Horrorkomödie. Und wir haben das in den Ausschnitten gehört, auch ein bisschen ein amerikanisches Familiendrama. Also das, was eigentlich der amerikanische Film immer wieder erzählt. Die Familie, die irgendwie zerrissen ist und zumindest idealerweise zusammenkommen muss. Auch das findet man hier gespickt mit vielen Stars. Insofern ein ganz hervorragender Eröffnungsfilm, ja.
Der erste Preis ist ja auch schon vergeben worden, nämlich an die Schauspielerin Sigourney Weaver für ihr Lebenswerk. Wie wurde das begründet?
Ja, das wird damit natürlich begründet, was Sigourney Weaver alles gemacht hat. Die hat ja nun mit Autorenkino auch angefangen, hat in einem wichtigen australischen Film gemacht von Peter Weir, hat im allerersten Alien mitgespielt, dann in mehreren Alien-Filmen. Das ist schon eine breite Mischung auch wenn man so will, repräsentiert sie sehr verschiedene Facetten des Kinos und gleichzeitig repräsentiert sie so ein bisschen vielleicht auch die Generation, die hier besonders abgefeiert wird. Man kann nämlich schon sagen, dass ganz viele Stars, auch sie haben Winona Ryder eben genannt, Michael Keaton müsste man auch nennen, der ebenfalls in dem Film mitspielt und alle, die jetzt noch kommen werden, Angelina Jolie, George Clooney, Brad Pitt und ich könnte lange weitermachen. Das sind alles so die Stars der 90er, teilweise sogar des 80er Jahre Kinos. Die kommen hierher nicht, um eine letzte Runde zu drehen, sondern ich glaube ein bisschen um die Generation, die ja auch zahlenmäßig sehr groß ist, nämlich die Boomer, zu feiern. Es sind schon Boomer-Stars und auch dieser Beetlejuice-Film gestern war so ein Boomer-Kino und dazu passte dann noch Sigourney Weaver sehr gut.
Jetzt konnten Sie noch nicht ganz so viel sehen, aber zwei Filme können wir vielleicht mal herauspicken, nämlich Separated und Quiet Life. Und das verbindende Element ist jetzt wirklich sehr grob gesagt, dass es um Migration bzw. Flüchtlinge geht. Kann man das so sagen?
Genau. Genau, das kann man schon sehr gut so sagen. Und tatsächlich der zweite Film, den Sie genannt haben, das ist der Quiet Life. Das ist ein Film, der ein Spielfilm ist, der in Schweden spielt und der so ein bisschen so unsere Vorstellung von Schweden, ja, dass das so Bullerbü ist und alles ist prima da und man ist zu Flüchtlingen besonders nett und so weiter, der diese Vorstellung ein bisschen auseinander nimmt. Und das durchaus mit satirischen Elementen. Man kann auch an das Kino des Schweden Ruben Östlund denken, wenn es auch hier ein anderer Regisseur war, aber es ist in jedem Fall, also Alexandros Avranas heißt er, das ist ein Grieche, der aber in Schweden gedreht hat. Es ist aber in jedem Fall hier ein Kino, was wirklich auch scharfe Gesellschaftskritik übt. Und das verbindet ihn mit dem Film von Errol Morris, amerikanischer Dokumentarfilmer, bekannt durch diesen Fog of War über McNamara und Separated. Erzählt eigentlich sehr detailliert, gut recherchiert, mit tollen Augenzeugen die Geschichte über die Trennung der Familien von Migranten unter der Trump-Administration und zeigt durchaus, dass das unter Biden nicht alles beendet wurde, nicht alles gut ist in Amerika. Das wussten wir wirklich schon vorher. Trotzdem ist es ein sehr guter, eindringlicher Film, der ein bisschen den Bogen schlägt zu diesen ganzen politischen Filmen, oft Dokumentarfilme, aber nicht nur, die wir in den nächsten Tagen hier noch sehen werden.
Ein erster Eindruck von der Filmbiennale in Venedig von Rüdiger Susland. Und während die Filmbiennale gerade erst begonnen hat, geht das Festival Tanz im August in Berlin langsam zu Ende. Noch bis Samstag sind unter der künstlerischen Leitung von Ricardo Carmona internationale zeitgenössische Tanzproduktionen zu sehen. Der Leitgedanke der diesjährigen Ausgabe mit insgesamt 10 Deutschlandpremieren heißt Unterschiede wertschätzen, kulturelle und geografische Grenzen überwinden. Elisabeth Nehring berichtet aus Berlin.
Ein Vogelschwarm, der durch die Luft fliegt, Fische, die zu Tausenden gemeinsam durchs Meer gleiten. Diese Assoziationen stellen sich angesichts der Performance Mycelium von Christos Papadopoulos ganz von alleine ein. Der griechische Choreograf hat Mycelium für das hervorragende Ballett der L'Opéra de Lyon kreiert. Die 19 TänzerInnen ziehen das Publikum tief in den Bann ihrer kollektiven, weichen, gleitenden, auf- und abschwellenden Bewegungsabläufe. Seit vielen Jahren erkundet Christos Papadopoulos in seinen künstlerischen Arbeiten Bewegungen, die in der Natur vorkommen. Schwärme, Wellen, alle Arten von organischen und animalischen Bewegungsabläufen, allerdings ohne sie plump nachzuahmen. Für Mycelium hat sich Christos Papadopoulos mit dem Wachstum von Pilzen beschäftigt. Der Titel bezieht sich auf das Myzel, jene feinen Fäden, mit denen Pilze sich unter und über der Erde ausbreiten, wachsen und miteinander verbinden. Damit folgt der Künstler einem allgemeinen Trend der letzten Jahre, in denen das Interesse von ChoreografInnen sich nicht nur immer stärker der Natur, sondern speziell auch der Gattung der Pilze zugewandt hat. Vielleicht, weil sie ein eigenes Reich neben Menschen, Tieren und Pflanzen bilden. Schon der Beginn verzaubert, wenn ein einzelner Tänzer auf die dunkle Bühne zu gleiten scheint. Seine Füße sind im Dunkeln verborgen. Nur wer recht weit vorne sitzt, erkennt, dass sie in beständigen Aus- und Einwärtsdrehungen über den Boden wischen und den Tänzer damit von der Stelle bringen. Sein Oberkörper wiegt während des Gleitens sachte hin und her. Die Arme werden sanft vor dem Körper geschwenkt. Damit wäre die Grundbewegung des Abends beschrieben. Sie wird in vielfachen Variationen, Abwandlungen, Steigerungen und Reduktionen von der in matt glänzendes Schwarz gekleideten Gruppe der TänzerInnen wiederholt. Eine schöne Irritation baut Christos Papadopoulos noch ein, indem er die Blicke der Tanzenden beständig, unverwandt und auch unergründlich ins Publikum gehen lässt. Auf den ersten Blick weckt Mycelium mit seinen synchronisierten Bewegungsabläufen, in denen die Individualität der TänzerInnen durch kleinste Unterschiede beibehalten wird, Assoziationen zu den Arbeiten der israelischen Choreografin Sharon Ayal. Deren Stücke machen gerade auf allen großen Bühnen der Welt Furore. Doch im Gegensatz zu Ayal, die ihre TänzerInnen grundsätzlich bei gebeugten Knien auf die halbe Spitze und damit in hochartifizielle Posen quält, setzt Papadopoulos auf das choreografische Prinzip des Organischen, in dem sich eins aus dem anderen fließend entwickelt. Eine Choreografin, die sich ebenso den Themen Entwicklung und Entfaltung zuwendet, ist Rita Mazza. In The Voice untersucht die gehörlose Performerin das Verhältnis zu ihrer eigenen Stimme, von dem wir per Übertitel erfahren: Wenn ich meine Stimme zeige, entblöße ich mich. Wenn ich sie verstecke, behalte ich die Kontrolle. Rita Mazza arbeitet sich durch ihren Körper, spannt ihn an und entspannt sich im Wechsel, lässt Wasser mit einem Strohhalm blubbern und ihren Atem durch Mikrofone verstärken. Auch wenn die szenischen und kinästhetischen Ideen in The Voice nicht durchweg alle überzeugen, ist das Solo sehenswert, gibt doch die Choreografin hier ihren Erfahrungen Ausdruck angesichts einer Mehrheitsgesellschaft, in der Hören die Norm ist. Außerdem ist das Stück so weit wie möglich barrierefrei produziert. Das heißt, es gibt unter anderem Übersetzungen in leichte und Gebärdensprache, Tastführungen und Audiodeskription. Dass zum Schlussapplaus 20 weitere an der Produktion beteiligte Menschen auf die Bühne kommen, ist ein Zeichen, dass es ein ganzes Dorf braucht, um eine einzige Performance für alle zugänglich zu machen. Die Ausgaben dafür kann man getrost als Investition betrachten. In eine bessere Gesellschaft, in der Teilhabe wirklich funktioniert, und in eine interessantere Tanzkunst, die unsere Perspektiven beständig erweitert.
Bis Samstag findet in Berlin noch das Festival Tanz im August statt, von dem Elisabeth Nehring berichtet hat. Wir haben auch in dieser Sendung immer wieder darüber berichtet, dass die Angriffe auf Gedenkstätten in den letzten Jahren stark zugenommen haben. Das geht los bei Schmierereien, über massive Störungen bei Führungen zum Beispiel, bis hin zu Morddrohungen gegen Leiter und Mitarbeiter. Insbesondere die rechtsextreme Szene stört sich an einer Erinnerungskultur, die die Verbrechen der Nationalsozialisten dokumentiert und aufarbeitet. Der AfD-Spitzenkandidat in Thüringen, Björn Höcke, nannte das dämliche Bewältigungspolitik. Heute haben der Deutschlandfunk und Deutschlandfunk Kultur eine gemeinsame Recherche zu den Angriffen der neuen Rechten auf die Erinnerungskultur veröffentlicht. Es sind über 1000 seit 2019. Ausführliche Beiträge dazu finden Sie in der Deutschlandfunk-App. Und mein Kollege Nils Schniederjan hat die Reaktionen zur Recherche zusammengefasst.
Die Kulturrecherche von Deutschlandfunk und Deutschlandfunk Kultur bestätigt für viele, was sie bereits ahnten. Die Zahl rechter Angriffe auf Gedenkorte ist alarmierend hoch, das Projekt dahinter größer als die einzelnen Taten. So schrieb die Amadeo-Antonio-Stiftung, deren Schwerpunkt die Aufklärung gegen Antisemitismus und Rechtsextremismus ist, auf X, dass die vom Deutschlandfunk veröffentlichten Zahlen ihre Analyse bestätige.
Rechtsextreme wollen die Gedenkkultur einreißen und dagegen eine Erinnerung setzen, die die Verbrechen der Nationalsozialisten relativiert. Die Angriffe auf die Erinnerung führen zu Rissen in der Gedenkkultur.
Ähnlich äußerte sich Felix Polat von den Grünen auf der Plattform. Sie nannte die Zahl der Fälle abscheulich. Auch Aniko Glogowski-Merten, kulturpolitische Sprecherin der FDP, schloss sich dem im Gespräch mit dem Deutschlandfunk an.
Diese Zahl erschreckt mich natürlich. Allerdings muss ich leider auch gestehen, so erschreckend die Zahl ist, spiegelt sie etwas wider, was ich auch in den Gesprächen mitbekomme, wenn ich eben mit Gedenkstätten, mit den Leitern von Gedenkstätten, mit den Institutionen spreche.
Die FDP-Politikerin hält auch die digitale Propaganda der Rechten für gefährlich.
Warum müssen wir immer weiter darüber sprechen, was in Nazi-Deutschland passiert ist, welche Unmenschlichkeiten dort passiert sind und mit welchen Bildern dort auch schon gespielt wurde? Und diese Bilder sind es ja, die dann jetzt damit transportiert werden und so getan wird, als wäre das unser normales Denken.
Sie fordert deshalb, Gedenkorte in Zukunft besser zu schützen, ohne dass ihre Niedrigschwelligkeit dadurch verloren gehen dürfe. Ihr schließt sich auch die CDU mit ihrer kulturpolitischen Sprecherin an und fordert, Gedenkstätten als nationale Erinnerungsorte als Teil unserer kritischen Infrastruktur einzuordnen. Auch Helge Lind, für die SPD im Bundestag und Vorsitzender des Kulturausschusses, will in Zukunft mehr für den Schutz vor rechter Gewalt und rechten Übergriffen tun.
Das betrifft ja dann auch die Menschen, die dort arbeiten, dass die buchstäblich auch geschützt werden. Also, dass da auch mehr Sicherheit geschaffen wird, also polizeiliche Aufgabe, entsprechende Sicherheitsmaßnahmen.
Lind zeigt sich außerdem offen für die Forderung der Linken, in der Statistik NS-Gedenkorte in Zukunft gesondert auszuweisen.
Da die Statistik es eben nicht genau ausweisen und man nicht scharf erkennen kann, geht es um NS-Gedenkstätten oder Bismarck-Statuen oder andere Gedenkorte. Deshalb wollen wir wissen, was passiert dort, auch um gewappnet zu sein gegen Desinformation, die sagt, ja, das ist überhaupt keine Zunahme, das stimmt alles gar nicht, das sind ganz andere Orte oder es sind linke Täter.
Hohn kommt hingegen von denjenigen, um die es in der Recherche geht. So wurde der Versuch rechter Influencer, die Erinnerungskultur in Deutschland anzugreifen, analysiert. Dabei ging es unter anderem um einen Influencer mit dem Pseudonym Wilhelm Kachel. Auf Instagram reagiert er betont gelassen. In seiner Story teilt er die Recherche des Deutschlandfunks.
Lustig. Journos schreiben über unser Projekt. Auch wenn im Artikel einige Verzerrungen und Unwahrheiten zu finden sind, liest sich der Text wie Werbung. Weiß nicht, ob die Journos das beabsichtigt haben.
Welche Unwahrheiten, das sagt er nicht. Die Recherche des Deutschlandfunk ergab auch eine Nähe des Influencers zur AfD. Diese Nähe alarmiert Josef Schuster, Vorsitzender des Zentralrats der Juden, besonders.
Wir sehen auch, dass die Art und die Kultur, wie wir an das NS-Unrecht und die Shoah in unserem Land erinnern, massiv gesellschaftlich und politisch von rechtsextremen Netzwerken und ihrem politischen Arm der AfD bekämpft wird.
Ihn beunruhige das insbesondere mit Blick auf die Umfragen zu den anstehenden Landtagswahlen. Felix Klein, Antisemitismusbeauftragter der Bundesregierung, stellt hingegen keinen Zusammenhang zur AfD her. Er fordert in einem Statement alle Bürgerinnen und Bürger auf, sich gegen die Angriffe auf Gedenkstätten zur Wehr zu setzen, unabhängig von ihrer politischen Gesinnung.
Nils Schniederjan über die Kulturrecherche von Deutschlandfunk und Deutschlandfunk Kultur zur neuen Rechten und Erinnerungskultur. Seit einigen Jahren schon versuchen Museen keine Elfenbeintürme mehr zu sein, in die sich kaum jemand hereintraut, der nicht die Kunstgeschichte von der Antike bis zu Gerhard Richter referieren kann. Das barrierefreie und inklusive Museum, das klingt gut, ist aber ein schmaler Grat, auf dem sich die Häuser teilweise bewegen, wie unsere Berliner Landeskorrespondentin Claudia van Laak bei ihren Besuchen festgestellt hat.
Die Installation erinnert an ein italienisches Gemälde aus dem 17. Jahrhundert, Salome mit dem Kopf des Täufers Johannes. Besucher des Berliner Elyseums können in eine Kiste krabbeln und dann ihren Kopf durch ein Loch stecken. Der Kopf erscheint dann auf einem weißen Porzellanteller, daneben eine Blumenvase und ein dreiarmiger Kerzenleuchter. Alles steht auf einem orangefarbenen Tisch. Die Illusion ist perfekt. Eleonora Bruni, künstlerische Leiterin des Museums für Illusionen, kurz Illuseum.
Fotopunkte sind sehr wichtig und das macht Spaß. Also wenn man mit der gesamten Familie kommt oder mit Freunden kommt, man unterschätzt das auch ein bisschen. Okay, es ist nur ein Kopf auf dem Teller, aber am Ende ist eine schöne Erinnerung, die man mitnehmen kann.
Und deshalb können Besucherinnen und Besucher am Ausgang ihr Smartphone anschließen, bis zu 3 Fotos ausdrucken und natürlich auch gleich posten. Der zweite beliebte Fotopunkt im Illuseum ist der Ames-Raum, entwickelt vom US-amerikanischen Augenarzt und Psychologen Adalbert Ames. Ein Raum, dessen schwarz-weiß karierte Wände verzerrt sind, der Fußboden ist schief. Stellen sich nun eine kleine und eine große Person in 2 verschiedene Ecken, sehen beide gleich groß aus. Viele Werke sind allerdings rein gefällig. Was zählt, ist allein der beeindruckendste Instagram-Post. Die Geschäftsführerin des Deutschen Museumsbundes, Silvia Willkomm, warnt.
Wichtig ist natürlich, dass der Begriff Museum nicht missbraucht wird für eigentlich andere Formate oder andere Angebote, die dahinter stecken.
Doch niemand überprüft, ob ein selbsternanntes Museum diesen Namen auch verdient. Es könnte höchstens sein, dass der Antrag auf Mitgliedschaft im Museumsbund abgelehnt wird. Silvia Willkomm nennt die Kriterien.
Also, dass wir nachvollziehen können, was ist das Leitbild, wonach richtet sich das Haus aus und was ist das Konzept dahinter? Ideal ist auch ein erkennbares Museumsmanagement, natürlich qualifiziertes Personal. Eine Voraussetzung ist der Aspekt Sammeln und Bewahren. Das setzt also eine Sammlung voraus.
Forschen, dokumentieren, ausstellen und vermitteln sind weitere Kriterien des Deutschen Museumsbundes. Ohne in die Einzelheiten zu gehen, Berlins Selfie-Museum wäre also gar keins, das Illuseum schon. Ja, wir verstehen uns als richtiges Museum, sagt Eleonora Bruni, die in Italien Kunstgeschichte studiert hat. Wir arbeiten mit verschiedenen Künstlern zusammen, geben Workshops und wir bauen eine Sammlung auf, erzählt sie. Auch ein Museumskonzept haben sie zu Papier gebracht.
Illusionen können optische Täuschungen sein, können unsere Sinnen stimulieren, aber es sind auch Objekte, die dir die Möglichkeit geben, über verschiedene Perspektiven zu reden. Perspektive, die auch einen gesellschaftlichen Wert haben.
Ob die Besucherinnen und Besucher über den gesellschaftlichen Wert von verschiedenen Perspektiven reden, wenn sie Fotos von ihr ihren Köpfen auf dem Teller sehen, sei dahingestellt. Als ehrenamtliche Vorsitzende des Freundeskreises Georg-Kolbe-Museum setzt sich die Kunsthistorikerin außerdem für einen Austausch zwischen traditionellen Häusern und Neugründungen ein. Ja, viele Museumsleute werfen uns vor, unseriös zu arbeiten und nur Geld machen zu wollen, gibt die künstlerische Leiterin des Illusiums zu.
Tatsächlich, ja, tatsächlich. Bevor man in den Raum kommt, ja, sehr oft passiert das. Aber in dem Moment, wo man in den Räumen reinkommt, merkt man schon, was für viel Liebe dahinter steckt und dass wir uns ganz genaue Gedanken tun.
Auch Silvia Willkomm vom Museumsbund möchte neue private Häuser nicht per se verurteilen.
Daher sind Museen, die das nun erstmal in den Fokus stellen, also Unterhaltung zu bieten, überhaupt nicht zu kritisieren.
Der Deutsche Museumsbund setzt auf den Austausch zwischen tradierten und neuen Häusern. Deshalb nimmt er auch Museen auf, die noch nicht alle Kriterien erfüllen.
Wenn ich von vornherein die Tür zumache, dann ist sie zu. Also so ist unsere Haltung, denke ich.
Nur einige wenige Bewerbungen um die Aufnahme in den Deutschen Museumsbund wurden in den letzten Jahren abgelehnt. Die Gründe dafür waren ethische. So wollten die Betreiber nicht sagen, wo ihre Ausstellungsstücke herstammten.
Claudia van Laak über Museen und Instagram. Der Freiwilligendienst Kulturweit der UNESCO-Kommission feiert Geburtstag. Mehr jetzt dazu in den Kulturmeldungen mit Michael Köhler.
Im kofinanzierenden Auswärtigen Amt in Berlin fand dazu heute eine Feierstunde statt. Roman Luckscheiter ist der Generalsekretär der Deutschen UNESCO-Kommission.
Also Kulturweit ist der Freiwilligendienst der Deutschen UNESCO-Kommission und des Auswärtigen Amtes. Und wir senden jedes Jahr seit 15 Jahren junge Menschen ins Ausland, wo sie für 6 bis 12 Monate in der Kultur, in der Bildung tätig sein können und dort prägende Erfahrungen machen können. Wir haben auch jetzt über eine Verbleibstudie und über viele Gespräche mit den Freiwilligen feststellen können, wie sehr es ihre eigene Weltoffenheit geprägt hat und in den Institutionen verändert. Und das ist natürlich ein Grund, weshalb wir das auch weiter fortsetzen wollen mit den Partnerorganisationen, die wir dafür haben.
Und das alles findet im Umfeld von Schuldenbremse und Einsparmaßnahmen statt, auch im Bereich der auswärtigen Kulturpolitik. Aber Roman Luckscheiter ist zuversichtlich.
Zum Geburtstag von Kulturweit wünschen wir uns natürlich zum einen, dass dieser Freiwilligendienst noch lange ein Angebot an die jungen Menschen sein kann, denn Weltoffenheit ist ja immer wichtiger, wenn wir das so richtig erleben in der Welt. Und gleichzeitig hoffen wir, dass auch die Zahlen wieder anschließen können an die Zahlen der Vorjahre, sodass wir möglichst vielen jungen Menschen diese Möglichkeit auch geben können.
Nun zur kommunalen Kulturpolitik. Die Sanierung der Kölner Bühnen verzögert sich weiter und wird noch teurer. Bisherige Prognosen gingen von einem Bauzeitende Mitte Juni dieses Jahres aus. Die bauliche Fertigstellung sei nun auf das zweite Halbjahr 2025 geplant. Das teilte die Stadt am Rhein heute mit. Die Kosten steigen von zuletzt 709 Millionen Euro auf knapp 800 Millionen Euro. Ursprünglich war mit gut 250 Millionen geplant worden. Die aus den 50er Jahren stammende Oper und das Schauspielhaus werden seit 2012 saniert. Oberbürgermeisterin Reker sagte, die erneute Verzögerung sei wirklich sehr enttäuschend, unglaublich bitter. Sie sprach sogar von Drama und Desaster. Das passt. Die Spielzeit 2024-25 der Bühnen der Stadt Köln, also Oper und Schauspiel, werden nämlich weiterhin in den Interimsspielstätten Depot und Staatenhaus stattfinden. Warum bei Edeka Blau nicht zur Wahl steht, mit diesem Slogan schaltet der Lebensmittelriese in Tageszeitungen heute große Anzeigen und spielt auf die AfD damit an, die Blau seit Parteigründung als Parteifarbe benutzt. Die Supermarktkette veröffentlichte den Aufruf in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, der Wochenzeitung Zeit und sozialen Netzwerken. Blau sei nicht im Sortiment, heißt es von Edeka. Obst, Gemüsesorten wie Gurken, Brokkoli, Bananen, Kirschen und Erdbeeren sind abgebildet. In der Obst- und Gemüseabteilung herrscht bunte Vielfalt, so der Lebensmittelhändler. Die Evolution habe gelehrt, Blau ist keine gute Wahl. Nur der Großbuchstabe E für Edeka auf der gelben Fahne ist Blau. Und Blaubeersäft und bayerisches Blaukraut stehen auch im Regal. Von der avantgardistischen kosmopolitischen Künstlervereinigung Blauer Reiter oder dem Yves Kleinblau, dem patentierten Ultramarinblau des französischen Malers, reden wir hier nicht. Das ist ja auch im Museum zu finden und nicht bei Edeka.
Das waren die Kulturmeldungen mit Michael Köhler. Die Bundesregierung hat sich auf neue Maßnahmen zum Schutz vor islamistischem Terror und gegen irreguläre Migration geeinigt. Mehr dazu in den Informationen am Abend mit Tobias Armbrüster. Fürs Zuhören bis hierhin bedankt sich Anja Reinhardt.